NDR Info. Echo des Tages.
Am Mikrofon ist Marcel Güsken. Willkommen zu diesem Echo des Tages und das sind heute unsere wichtigsten Themen. Nach dem Urteil gegen Pussy Riot, auch in Russland wächst die Empörung. Bewegung im Steuerstreit. Die Schweiz will Steuerflüchtlinge auf Anfrage melden. Tank oder Teller. Die Debatte über den Biosprit nimmt Fahrt auf. Bürger trifft Staat. Die Bundesregierung hat zum Tag der offenen Tür geladen. Nach 14 Jahren, Annette Schavan zieht sich aus der CDU-Führung zurück. Und natürlich berichten wir über alles Wichtige vom Sport und das heißt natürlich auch vom DFB-Pokal, der auch heute für einige Überraschungen gut war. Zunächst nach Moskau. Unverhältnismäßig hart, nicht im Einklang mit demokratischen Werten. Das Urteil gegen die russische Punkband Pussy Riot hat international scharfe Kritik ausgelöst. Der amerikanische Präsident Obama, die deutsche Kanzlerin Merkel, die EU-Außenbeauftragte Ashton, sie alle zeigten sich enttäuscht oder empört über das Moskauer Bezirksgericht, das gestern die Musikerinnen zu 2 Jahren Lagerhaft verurteilt hatte, wegen Rowdytums. Auch in Russland geht die Debatte über das Urteil weiter. Aus Moskau, Stefan Lack.
Die Verurteilung der 3 Mitglieder der russischen Punkband Pussy Riot zu 2 Jahren Haft hat in Russland teils heftige Kritik ausgelöst. Ex-Finanzminister Kudrin sorgt sich um den Ruf seines Landes. Es hätte gereicht, die Frauen zu einer geringen Geldstrafe zu verurteilen. Wegen der unangemessenen Haftstrafe gäbe es nun einen riesigen Imageverlust. Dies könne sich negativ auf das Investitionsklima in Russland auswirken. Der Menschenrechtsbeauftragte der russischen Regierung, Lukin, hält das Urteil ebenfalls für ungerecht. Pussy Riot hätten kein Verbrechen begangen, sondern ein schweres Vergehen. Das Strafrecht hätte in diesem Fall nicht angewendet werden dürfen. Er empfahl den Anwälten von Pussy Riot, das Urteil anzufechten. Diese haben bereits angekündigt, in Berufung zu gehen. Gute Chancen für eine Abmilderung der Strafe sieht der Leiter des Präsidentenrats für Menschenrechte, Fjodorow. Er hatte den Schuldspruch als gefährlichen Präzedenzfall bezeichnet. Wesentlich deutlicher äußerte sich der bekannte Blogger und Regierungskritiker Nawalny. Er war gestern bei der Urteilsverkündung im Gerichtssaal und hatte danach gesagt, es sei dort wie bei der Inquisition zugegangen. Das Urteil sei eine politische Abrechnung und demonstrative Vernichtung des Rechts. Genugtuung und Zufriedenheit hingegen bei der Regierungspartei Geeintes Russland. Das Strafmaß sei absolut angemessen und eine Warnung an so wörtlich Liebhaber von provokanten Aktionen und Happenings. Dies dürfte Kritiker darin bestätigen, dass an Pussy Riot ein Exempel statuiert werden sollte, um so Oppositionelle und Regierungskritiker einzuschüchtern. Gestern hatte es im Umfeld des Gerichtsgebäudes Proteste mehrerer 100 Anhänger von Pussy Riot gegeben. Lautstark hatten sie die Freilassung der Frauen gefordert. Auch einige Gegner der Punkband waren vor Ort. Fast 100 Menschen wurden von der Polizei festgenommen, darunter der bekannte Oppositionspolitiker Udalzow und Ex-Schachweltmeister Kasparow. Die meisten der Festgenommenen seien in der Zwischenzeit wieder freigelassen worden, berichten russische Medien. Für Kasparow könnte das Ganze jedoch ein Nachspiel haben. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Kreml-Kritiker vor, einen Beamten gebissen zu haben. Kasparow drohen nun bis zu 5 Jahre Haft. Der wies die Anschuldigungen umgehend zurück.
Löchrig wie ein Schweizer Käse, sagen die Kritiker. Endlich ein Durchbruch im Kampf gegen Schwarzgeld, beharren die Befürworter. Die Fronten im Streit um das Steuerabkommen mit der Schweiz sind verhärtet. Zurzeit sieht es so aus, als würde die SPD-Mehrheit im Bundesrat den von Finanzminister Schäuble ausgehandelten Vertrag noch kippen. Doch jetzt kommt möglicherweise Bewegung in den Steuerstreit. Die Schweiz könnte Deutschland bei sogenannten Gruppenanfragen entgegenkommen. Das heißt, der deutsche Fiskus bekäme dann aus der Schweiz die Namen von Steuerflüchtlingen, die ihr Kapital vor Inkrafttreten des Abkommens außer Landes geschafft haben. Die Möglichkeit ist nicht neu, wie Hans-Jürgen Maurus aus Zürich berichtet.
Dass die Schweiz jetzt im Steuerstreit mit Deutschland auch Gruppenanfragen zulassen will, ist keine Entscheidung dieser Woche, sondern eine Option, die in den Nachverhandlungen zum bereits unterschriebenen, aber noch nicht ratifizierten Steuerabkommen angesprochen wurde. Grund sind aber nicht die neuen Attacken aus Deutschland und die Vorwürfe der organisierten Kriminalität oder bandenmäßiger Steuerhinterziehung, wie es SPD-Chef Sigmar Gabriel formulierte, sondern die neuen OECD-Standards. Im neuen OECD-Musterabkommen zur Steueramtshilfe hat die Schweiz nämlich im Juli dieses Jahres zugestimmt, dass internationale Amtshilfe nicht nur im Einzelfall gewährt wird, sondern auch bei Gruppen von Steuerpflichtigen. Bei Gruppenanfragen müssen aber die Steuerbehörden betroffene Bürger durch spezifische Suchkriterien identifizieren. sogenannte Phishing-Expeditionen, bei denen Steuerfahnder aber ins Blaue hinein ohne konkrete Anhaltspunkte ermitteln wollen, sind untersagt. Der Ständerat hat diesem überarbeiteten OECD-Musterabkommen bereits zugestimmt. Das Schweizer Parlament will im Herbst das Dokument verabschieden. Für das umstrittene deutsch-schweizerische Steuerabkommen gibt es gleichwohl Einschränkungen. Da die Schweizer Behörden nicht zuletzt wegen des US-Steuerstreits befürchten müssen, von deutschen wie von US-Behörden mit Anträgen regelrecht überschwemmt zu werden und das Personal fehlt, hat man Limite eingebaut. Deutsche Steuerfahnder dürfen höchstens 1.300 Fälle in den kommenden 2 Jahren zwecks Abklärung einreichen. Die Schweizer Stellen veranlassen dann eine Bankenumfrage, um an Daten heranzukommen. Um diesen erheblichen Mehraufwand künftig in Grenzen zu halten, soll die Abgeltungssteuer eingeführt werden. Sie sorgt dafür, dass alle deutschen Vermögen in der Schweiz besteuert werden und dieses Geld dem deutschen Fiskus zufließt. Beim Kauf von Steuerdaten-CDs herrscht dagegen das Prinzip Zufall. Und der Erwerb ist nach Schweizer Recht illegal. Bundesaußenminister Guido Westerwelle hat soeben in einem Interview mit dem Wirtschaftsmagazin Bilanz das Ankaufen von Steuerdaten-CDs als den Erwerb von Diebesgut bezeichnet und als unappetitlich und fragwürdig. Solche Geschäftspraktiken müssten beendet werden. Der deutsch-schweizerische Unternehmer Ulrich Bettermann spricht gar von Hehlerei. Er ist nicht der Einzige. Doch ganz egal, wie man diese Entwicklung bewertet, sie belastet die deutsch-schweizerischen Beziehungen, die ja sonst eigentlich als freundschaftlich charakterisiert werden. Doch beim Geld hört bekanntermaßen die Freundschaft auf.
Wenn bei uns Nahrungsmittel in den Tank gekippt werden, hungern anderswo Menschen. So hat es heute das katholische Hilfswerk Miserio auf den Punkt gebracht und sich damit eingereiht in die inzwischen ziemlich große Gruppe der E10-Kritiker. Der Biosprit ist unbeliebt, nicht nur, weil immer noch einige Autofahrer fürchten, dass E10 den Motor schädigt. Mit den hohen Getreidepreisen wachsen die Zweifel, ob denn Mais und Weizen tatsächlich in den Tank statt auf den Teller gehören. Die Diskussion, die Entwicklungsminister Niebel angestoßen hat, gewinnt weiter an Fahrt. Aus Berlin, Lothar Lenz.
Dass der politische Vorstoß eines FDP-Bundesministers von den Grünen unterstützt wird, von der Verbraucherzentrale, von Greenpeace und von der katholischen Entwicklungshilfeorganisation Miserior, das kommt auch nicht alle Tage vor. Breiter und breiter wird die Allianz derer, die sich Dirk Niebels Kritik am Biosprit E10 anschließen. Mitte der Woche hatte Niebel auf den Zusammenhang zwischen der Beimischung von Bioethanol zum Benzin und den weltweit steigenden Lebensmittelpreisen aufmerksam gemacht. Weil immer mehr Fläche für die Produktion von energiehaltigen Pflanzen aufgewendet werde, fehle diese Fläche für die Nahrungsmittelerzeugung, sagte Niebel.
Es ist ein Konflikt zwischen Tank und Teller. Gerade bei steigenden Lebensmittelpreisen kann Biosprit zu stärkerem Hunger in der Welt beitragen. Die Beimischungspflicht der rot-grünen Bundesregierung führt im Endeffekt dazu, dass Menschen zu wenig Nahrung haben. Und deswegen muss man dieses Konzept überdenken.
Was die Umweltschutzorganisation Greenpeace heute mit Zahlen untermauerte. Allein in Deutschland würden pro Jahr 1,5 Millionen Tonnen Getreide zu Ethanol verarbeitet, das dann ins E10-Benzin gemischt werde, sagte der Greenpeace-Agrarexperte Martin Hofstetter der deutschen Presseagentur. Die andere Hälfte des hierzulande getankten Ethanols müsse Deutschland aus dem Ausland importieren. Auch der Bundesverband der Verbraucherzentralen sieht E10 als gescheitert an. Die Autofahrer an der Zapfsäule hätten die Mischung aus Benzin und Ethanol nie akzeptiert, sagte der Verkehrsreferent des Verbraucherverbandes Ottmar Leil, ebenfalls der deutschen Presseagentur. Für Pirmin Spiegel, den Hauptgeschäftsführer des katholischen Hilfswerks Miserior, ist die Erzeugung von Biosprit aus Pflanzen sogar regelrecht unethisch. Wenn Mais, Weizen oder Rohrzucker zu Kraftstoff verarbeitet würden, dann müssten die Menschen in Kenia oder El Salvador hungern, weil die Lebensmittel für sie kaum noch erschwinglich seien, schreibt Spiegel morgen in einem Gastbeitrag für die Zeitung Bild am Sonntag. Um Platz für Biospritplantagen zu schaffen, würden in Afrika und Asien Bauern von ihrem Land vertrieben. Und die Grünen? Deren Fraktionschefin im Bundestag, Renate Künast, warf Entwicklungsminister Niebel zwar Populismus vor. Schließlich sei es Bundeskanzlerin Merkel gewesen, die den Biosprit E10 zur Zeit der Großen Koalition in Deutschland eingeführt habe. Im Interview mit der ARD gab Künast dem FDP-Minister in der Sache aber recht.
Wir waren immer gegen E10, weil wir auch glauben, dass Biokraftstoffe zwar eine Möglichkeit sind, aber Biokraftstoffe mit einer Vielzahl verschiedener Pflanzen hergestellt, die Mineralölkonzerne kaufen international ein. Und da kommt dabei raus Urwaldrodungen in Indonesien, wo früher Orang-Utans lebten, stattdessen Palmölplantagen, weil das so wunderbar billig ist.
Der umweltpolitische Sprecher der SPD-Fraktion im Bundestag, Matthias Miersch, mag sich der Forderung nach einem Verkaufsstopp für E10 unterdessen nicht anschließen. Die steigenden Lebensmittelpreise seien auf die aktuellen Missernten zurückzuführen, sagte Miersch in Berlin. Den EC-Kraftstoff in Deutschland vom Markt zu nehmen, nutze gegen den globalen Hunger nichts.
Zündeln und provozieren gehört bei dieser Splitterpartei sozusagen zur Geschäftsgrundlage. Pro Deutschland nennen sich die Rechtspopulisten, die heute in Berlin demonstriert haben. Als Feindbild haben sie eine angeblich drohende Islamisierung ausgemacht und damit diese Botschaft auch so richtig zündet, zeigten sie vor 3 Moscheen Mohammed-Karikaturen. Linke Gruppen hatten zu Gegenkundgebungen aufgerufen und das bedeutete für die Berliner Polizei Großeinsatz. Aus Berlin Friedrich Rösler.
Kaum erscheinen die Rechtspopulisten von Pro Deutschland an ihrer ersten Station, der Assa-Haber-Moschee in Berlin-Wedding. Schon begrüßen sie die Gegendemonstranten lautstark mit Nazis rausrufen, aber alles bleibt friedlich. Die über 1800 Einsatzkräfte der Polizei verhindern durch starke Präsenz und durch Absperrung des Platzes ein direktes Aufeinandertreffen beider Gruppen. Wie engagiert die Gegendemonstranten sind, hat schon die Pressekonferenz der Teilnehmer von Pro Deutschland gezeigt. Die wurde von einer linken Gruppe sabotiert. Was die ca. 80 Pro Deutschland-Aktivisten wollen, erklärt Toni Xaver-Fiedler, Jugendbeauftragter von Pro Deutschland.
Heute am Samstag demonstrieren wir einmal gegen die Salafisten. Wir möchten auf die Gefahr weiterhin aufmerksam machen. Soll natürlich nicht wieder so zur Ausschreitung kommen, aber wir wollen, dass die salafistische Gefahr weiterhin auf der politischen Tagesordnung stehen bleibt.
Und das versucht Pro Deutschland mit gezielter Provokation. Sie halten Moscheen-Verbotenschilder in die Luft, schwenken Deutschlandfahnen, rufen antimuslimische Parolen und zeigen die umstrittenen Mohammed-Karikaturen. Die muslimische Gemeinde von Berlin lässt sich allerdings nicht so einfach provozieren. Sie hat im Vorfeld zu Ruhe und Besonnenheit aufgerufen, versichert Bohan Kesici, Sprecher des Bündnisses der Berliner Muslime.
Wir haben gesagt, dass wir uns nicht provozieren lassen. Wir wussten ja schon, dass die halt hierhin kommen werden. Und aus dem Grund haben wir uns auch vorbereiten können, auch mental. Und haben auch die Muslime dazu aufgefordert, einfach diese Leute zu ignorieren. Deswegen sehen sie auch kaum Muslime hier, weil wir gesagt haben, geht in andere Moscheen und dass keine Konfrontation stattfindet.
Friedlich bleiben auch die linken Gegendemonstranten. Sie rufen Nazis raus, stören mit Musik. Eine gewalttätige Auseinandersetzung findet nicht statt. Trotzdem zeigt sie mit über 100 Teilnehmern Präsenz.
Ich bin hier heute, um Rassismus zu bekämpfen. Also die Pro-Deutschland-Bewegung, meiner Meinung nach, ist eine rassistische Bewegung. Und die haben ganz gezielt eine bestimmte Gruppe von Muslimen ausgewählt, um deren Gegner zu spalten und um ihre Ideen von Rassismus zu verbreiten.
Bei der zweiten Station, der Al-Nur-Moschee in Neukölln, bleibt auch alles ruhig. Pressesprecher Dirk Stöfhase von der Berliner Polizei rechnet auch bei den noch verbleibenden 2 Stationen mit keinen Zwischenfällen.
Der Bürger als Staatsgast. Heute und morgen hat die Bundesregierung zum Tag der offenen Tür geladen und Tausende kamen, um sich einmal konkret anzuschauen, wie es denn zugeht im Bundeskanzleramt und den 14 Ministerien. Angela Merkel wird zwar erst morgen als Gastgeber zur Verfügung stehen, schon heute hatten sich aber mehrere Minister und Ministerinnen Zeit genommen für Gespräche mit den Bürgern. Volk trifft Regierung. Aus Berlin Mathis Dirkes.
Heute Morgen kurz vor 10 auf dem roten Teppich vor dem Bundesgesundheitsministerium. Obwohl die Türen noch verschlossen sind, warten die ersten Besucher schon. Susanne Stöckel ist mit ihrer Freundin und 4 Kindern gekommen. Die Kinder sollen etwas über die Arbeit von Ärzten lernen. Und zwar im extra aufgebauten Teddy-Krankenhaus im Garten des Ministeriums. Für Susanne Stöckel steht dabei der Spaß im Vordergrund. Hier wollen sie und die Kinder den ganzen Vormittag verbringen. Es gibt genug zu sehen. Die anderen Ministerien locken sie kaum.
Nee, das schaffen wir heute leider nicht mehr. Wir haben noch andere Termine. Wir haben jetzt nur den Vormittag für Teddy-Krankenhaus geplant. Mehr nicht.
Deutlich mehr wollen die Besucher sehen, die vor dem Kanzleramt warten. Es ist heiß und die Schlange vor dem Eingang wird immer länger. Und das, obwohl die Kanzlerin heute gar nicht kommen wird. Auch die Engländerin Sue Mortimer wartet, gemeinsam mit ihren 9 Jahre alten Zwillingen. Sie sind sogar schon zum zweiten Mal da.
Ja, also ich finde, wir waren schon im Kanzleramt und das ist super nett gemacht. Und meine beiden Jungs, die haben sogar mit eurer Kanzlerin persönlich gesprochen. Also es war ein bisschen Überraschung für uns.
Die beiden Jungs fanden das Kanzleramt eher langweilig. Die meisten Besucher sehen das anders. Schließlich erwartet sie der geheime Konferenzraum und der riesige Garten hinter dem Gebäude.
Da stört es auch wenig, dass die Privaträume der Kanzlerin tabu sind, sagt ein Besucher.
Ich glaube nicht, dass man jetzt einen Eindruck bekommt, wie das Privat- und Berufsleben von Frau Merkel aussieht. Aber man bekommt, also man sieht es so oft von außen, jetzt kann man es einfach mal von innen sehen. Man sieht viele Dinge, die man häufig im Fernsehen sieht, sieht man hier wieder. Und man bekommt so ein Gefühl, wie die Atmosphäre hier wohl ist.
Super, ich fand es nur toll. Ja, hat mich sehr beeindruckt. Ich bin jetzt 4. Mal in Berlin und ich muss sagen, es gefällt mir immer besser.
Etwas ernster ist das Thema, das die Besucher im Finanzministerium erwartet. Natürlich, es geht um den Euro. Einige schreiben ihre Fragen zur Euro-Rettung auf kleine Zettel und hängen sie an eine Pinnwand. Zum Beispiel, warum haben wir so viel Geld für das Ausland und so wenig für uns? Einen Teil dieser Fragen soll Finanzminister Schäuble beantworten. Bislang ist er allerdings noch nicht aufgetaucht. Genauso wenig wie alle anderen Minister, mit einer Ausnahme. Gegen 14 Uhr öffnet sich eine große Tür im Familienministerium. Christina Schröder möchte Kindern ihr, übrigens angenehm kühles, Büro zeigen. Und die Kinder stellen natürlich auch Fragen.
Ja, ist hier eine Toilette drin?
Musst du drauf oder fragst du das einfach so?
Ob auch Angela Merkel eine Toilette im Büro hat, werden die Besucher morgen wohl nicht erfahren. Denn ihr Büro und ihre Privaträume bleiben geschlossen, wenn sie ab 14 Uhr zu einem Rundgang durch das Kanzleramt einlädt.
Aus Berlin war das Mathis Dierkes. 14 Jahre lang gehörte Annette Schavan zum engsten Führungskreis der CDU. Jetzt, findet sie, ist es genug. Die Bundesbildungsministerin will sich aus dem Parteipräsidium zurückziehen und nicht mehr für das Amt der Vizevorsitzenden kandidieren. Aus Berlin, Klaus Sturm.
Annette Schavan hat offenbar keine große Lust auf die Parteispitze mehr und ihre wichtigsten Ziele glaubt sie erreicht zu haben. 14 Jahre im Bundesvorstand seien genug, sagte Schavan dem Magazin Focus. Und beim jüngsten Parteitag der CDU sei auch eine Modernisierung der Bildungspolitik beschlossen worden. Damit sei eines ihrer Kernanliegen verwirklicht worden. Deshalb sei jetzt der richtige Zeitpunkt, um sich aus der Parteiführung zurückzuziehen, sagte Schavan. Sie werde aber auch nächstes Jahr wieder für einen Sitz im Bundestag kandidieren, denn ihre Lust auf Politik sei ungebrochen. Und das bedeutet wohl, dass sie auch gerne Bildungsministerin bleiben würde, wenn die Mehrheitsverhältnisse im nächsten Bundestag dazu ausreichen. Völlig offen ist noch, wer Schavan als eine der stellvertretenden Parteivorsitzenden ersetzen wird. Der baden-württembergische CDU-Vorsitzende Thomas Strobel gilt als ein möglicher Kandidat. Und es ist auch möglich, dass sich die CDU-Chefin von Rheinland-Pfalz, Julia Klöckner, um den Posten bewirbt. Entschieden wird darüber auf dem nächsten Bundesparteitag der CDU Anfang Dezember in Hannover.
Wer wird Spitzenkandidat für die Bundestagswahl bei den Grünen? Die Frage könnte fürs Publikum langsam spannend und für die Partei zur Belastung werden. Als vorläufig letzte Bewerberin hat Renate Künast ihren Hut in den Ring geworfen. Damit gibt es 4 Interessenten für 2 Posten. Und damit wächst die Wahrscheinlichkeit, dass die Grünen ihr Führungsduo per Urwahl bestimmen. Aus Berlin, Jörg Brandscheid.
In der Frage, wer die Grünen in den Bundestagswahlkampf führen soll, wollen sich die sogenannten Realos nicht geschlagen geben. Nach den Parteilinken Jürgen Trittin und Claudia Roth haben nun auch die Realos Renate Künast und Katrin Göring-Eckardt ihren Hut in den Ring geworfen. Ich kandidiere für eine der beiden Positionen der Grünen Doppelspitze, erklärte Fraktionschefin Künast dem ARD-Hauptstadtstudio. Zuvor hatte die von den Realos immer wieder ins Gespräch gebrachte Bundestagsvizepräsidentin Göring-Eckardt ihre Ambitionen bekundet. Allerdings hat sie sich ausdrücklich dafür ausgesprochen, ein ganzes Spitzenteam ins Rennen zu schicken. Einer Urwahl will Göring-Eckardt sich nach eigenen Worten nicht verweigern. Eine gute Möglichkeit sei das aber nicht. Doch eine einvernehmliche Lösung wird mit der Kandidatur Künasts nun immer unwahrscheinlicher. Ob die Grünen ihre Parteibasis über die Spitzenkandidatur entscheiden lassen, wollen sie beim sogenannten Kleinen Parteitag am 2. September festlegen. Beschlossen hat der Parteivorstand bislang lediglich, dass es eine quotierte Doppelspitze mit mindestens einer Frau geben soll. Chefin Roth hatte ihre Bereitschaft bereits im März bekundet. Ihr Mitvorsitzender Özdemir schließt eine Spitzenkandidatur aus. Fraktionschef Trittin hatte sich erst vor kurzem aus der Deckung gewagt, galt aber als gesetzt und war auch mal als alleiniger Spitzenkandidat im Gespräch. Zumindest diese Variante ist jedoch vom Tisch.
Die Bundeswehr darf unter strengen Auflagen und nur im äußersten Notfall auch im Innern eingesetzt werden. So hat das Bundesverfassungsgericht gestern entschieden und damit in einer Frage für Klarheit gesorgt, die über Jahrzehnte in Deutschland umstritten war. Für das Karlsruher Urteil gibt es in der Politik vor allem Zustimmung, aber es bleiben auch Bedenken. Justizministerin Leuthäuser-Schnarrenberger will Militäreinsätze im Innern nach wie vor verhindern und andere fragen, was genau sind denn die Katastrophenfälle, die den Bundeswehreinsatz als Ausnahme rechtfertigen. Kersten Mügge fasst die Debatte zusammen.
Ein Ereignis katastrophischen Ausmaßes. Diese Formulierung in der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts hielt der FDP-Politiker Burkhard Hirsch im Nordwestradio für ziemlich misslungen.
Das sind Formeln, die möchte ich in keinem Gesetz sehen, weil sie in der Tat die Auslegung nach allen Seiten so weit offen lassen, dass man nicht mehr erkennen kann, was eigentlich gemeint ist.
Zu schwammig sei der Begriff, sagte Hirsch. Er prophezeit, dass nun eine heftige Diskussion über den möglichen Einsatz der Bundeswehr im Innern einsetzt.
Ich fürchte, nach allem, was ich aus Berlin an triumphalischem Geheul höre, ich fürchte, dass ich dort nun, dass man versuchen wird, die Anwendung von militärischen Waffen im Inland gesetzgeberisch im Detail zu regeln. Und das kann nur schiefgehen.
Die Stimmen, die Hirsch da vernimmt, kommen aus der Union. Der Vizefraktionschef Krings sprach sich für eine Änderung des Grundgesetzes aus. Dem pflichtete Bayerns Innenminister Herrmann von der CSU bei. Die Festlegung, dass das gesamte Bundeskabinett über einen Einsatz entscheiden muss, bezeichnete der CSU-Politiker als unpraktikabel. Ähnlich äußerte sich im Tagesspiegel am Sonntag der Vorsitzende des Bundeswehrverbandes Ulrich Kirsch. Doch die FDP-Verteidigungspolitikerin Ulrike Hoff befürwortete im WDR gerade diese Vorgabe des Bundesverfassungsgerichts.
Ich halte diese Hürde für absolut notwendig, damit auch niemand nur annähernd in die Versuchung kommt, sozusagen das katastrophische Ausmaß nach eigenem Gusto zu interpretieren.
Auch die vom Gericht genannten Fälle, in denen die Bundeswehr nicht zum Einsatz kommen darf, seien ein wichtiger Teil der Entscheidung aus Karlsruhe, betonte Hoff.
Deswegen bin ich sehr froh, dass auch in diesem Urteil klar ist, dass die beiden Punkte, an der sich die Diskussion in den letzten Jahren entzündet hat, nämlich den Abschuss entführter Passagierflugzeuge und den Einsatz bei Großereignissen wie Demonstrationen, ausgeschlossen ist, sodass viele politische Heißsporne jetzt nicht davon ausgehen können, dass sie in Zukunft auch das Militär nolens volens einsetzen können.
Dem pflichtete auf NDR Info der verteidigungspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion Rainer Arnold bei.
Hier bleibt es also bei einer stringenten Trennung der inneren und äußeren Sicherheit, die sich auch bewährt hat.
Arnold meinte, das Urteil schaffe zumindest teilweise mehr Rechtssicherheit, etwa für Jetpiloten der Bundeswehr. Werden sie künftig zur Hilfe gerufen, wenn ein Flugzeug nicht auf Funksprüche reagiert, sei das nun rechtlich abgesichert. Rechtssicherheit für alle Eventualitäten gäbe es aber nicht.
Bei Szenarien wie zum Beispiel Flugzeuge, die in Angriff auf eine deutsche Einrichtung fliegen, bestehen oft nur die Chance, innerhalb von Sekunden zu entscheiden. Niemand wird solche weitreichende Entscheidungen im Sekundentakt treffen können. Das heißt im Klartext, wir werden auch mit bestimmten Risiken in der deutschen Gesellschaft überall auf der Welt leben müssen.
In der Welt am Sonntag wurde Bundesjustizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger von der FDP deutlich. Bundeswehreinsätze im Innern wird es mit ihrer Partei nicht geben. Sollte es doch zu einem entsprechenden Gesetz kommen, kündigt ihr Parteifreund Burkhard Hirsch eine neue Klage beim Bundesverfassungsgericht an.
Achim heißt das Hoch, das für das derzeitige Sonnenwetter in Deutschland verantwortlich ist. Es schaufelt nämlich heiße Wüstenluft zu uns und lässt damit die Temperaturen auf Rekordwerte steigen. An Ost- und Nordsee zeigen die Thermometer um die 30 Grad, im Binnenland bis in den Westen oft auch weit darüber. Julia Jakob über das heißeste Wochenende des Jahres.
Viel trinken, wenig bewegen, wenig anziehen und wenig machen. Allerdings kommt dann bei den seltenen Aktivitäten auch Monotonie auf.
Hier am Strand liegen, ein bisschen relaxen.
Dann wird einmal gebadet.
Eis essen!
Baden gehen auf alle Fälle.
Baden gehen.
Irgendwo im Schatten liegen.
Baden gehen, Eis essen. Eis essen und baden gehen.
Egal ob Nord- oder Ostsee, wer sich heute am Meer hat aufhalten können, ertrug die 28 Grad ganz bequem. Denn eine leichte Brise sorgte für ständige Abkühlung. Wem das dann nicht langte, das Wasser der Kieler Bucht kühlte mit erstaunlich frischen 17 Grad. Die östliche Ostsee rund um Rügen und die Nordsee bieten perfekte 20 Grad Wassertemperatur.
Die Ostsee war kalt und draußen war es schön.
Schön kühl, zu warm. Eigentlich nicht, mit 17 Grad oder 18 Grad.
Die Tourismusverbände freut's. Denn trotz Ferienende in Nordrhein-Westfalen, die Urlaubsquartiere rund um die Meere und auf den Nordseeinseln sind für das Wochenende restlos ausgebucht. Auf den An- und Abfahrtswegen staute es sich. Viele Bundesstraßen Richtung Meer waren verstopft. Der Rückreiseverkehr sorgte für Staus auf den Autobahnen. Sabine Bär vom ADAC gibt keine Entwarnung.
Auch am Sonntag ist es etwas besser, zumindest in den Vormittagsstunden. Ab den Nachmittagsstunden, ab den späteren Nachmittagsstunden bis in den Abend hinein muss man auch da mit hohem Verkehrsaufkommen und teilweise auch mit Staus rechnen.
Wer dann endlich nach stundenlanger Anfahrt und ewiger Parkplatzsuche und auch endlich einen Platz am Strand gefunden hatte, wurde belohnt. Wie im Seebad Warnemünde.
Heute ist herrlich, klares Wasser.
Super, wie immer in Warnemünde. Die Leute, das Wetter, egal wann, und die Sonne und die Freundin, perfekt.
Ins Wasser gehen, schwimmen, hinsetzen, sich mit Ingo unterhalten, mit dem Bademeister.
Ingo hat an diesem Wochenende den schönsten Job. Im Schatten sitzen, aufs Meer schauen und wenig zu tun haben. Ingo ist Rettungsschwimmer der DLRG in Warnemünde.
Ja, also bisher ging es eigentlich, ne, was wir haben. Also die Leute behalten sich vernünftig, wie man sagen kann. Ne? Achten auch auf die Kinder, bloß ab und zu kommt mal ein Kind abhanden, wo wir dann auch da sind. Das ist ja gerade ablandig, da muss man halt aufpassen, wenn Leute mit Schwimmmaterialien draußen sind, wie Luftmatratzen, Wasserbälle, dass sie den halt nicht hinterherjagen, wenn die nochmal abgetrieben sind, ne? Weil viele unterschätzen das halt. Ne?
Wer zu Hause blieb, musste sich einfach nur zu helfen wissen. Obwohl die Anregungen nicht innovativ sind, gehören sie doch bei hochsommerlichen Temperaturen zu den richtigen Methoden.
Auf die Terrasse setzen mit einem großen Wasserkübel voll kaltem Wasser und Beine rein.
Und Garten auch, das ist auch sehr schön.
Für das Festland hat der Deutsche Wetterdienst eine Warnung vor Hitze ausgegeben. Heute kletterten die Temperaturen in Nord- und Westdeutschland über 33 Grad. Und Hochachim schaufelt kräftig weiter seine heiße Luft aus Afrika nach Deutschland. Denn für Sonntag warnt die DWD für Nordrhein-Westfalen vor Temperaturen um die 38 Grad. Im Norden werden es um die 32 Grad. Ein kleiner Trost, die bisher höchste in Deutschland gemessene Temperatur von 40,2 Grad wird wohl an diesem Wochenende nicht erreicht.
Soweit der Beitrag von Julia Jakob. Glück mit dem Wetter hatte übrigens heute auch SPD-Chef Sigmar Gabriel. Der hat nämlich heute kirchlich geheiratet, und zwar im Kloster Wöltingerode im Harz. Dort haben sich Gabriel und Anke Stadler das Ja-Wort gegeben. Die Öffentlichkeit war nicht zugelassen. Und damit kommen wir zum Sport im Echo des Tages. Und da geht es heute natürlich vor allem um Fußball, genauer den DFB-Pokal, der, wie es sich gehört für den Pokal, für einige Überraschungen gut war. Fabian Wittke bringt uns auf den aktuellen Stand.
Der Titelverteidiger und Meister, sprich Doublesieger Borussia Dortmund, hat das Ticket für die zweite Runde souverän gelöst. Beim Bremer Stadtteilclub FC Oberneuland haben die Dortmunder 3:0 gewonnen. Und deshalb war der Torschütze zum 1:0 Nationalspieler Marco Reus nach dem Spiel auch zufrieden.
Wir wollten natürlich das Spiel gewinnen und eine Runde weiterkommen. Ganz klar, das ist uns gelungen. Und ja, es war extrem heiß auf dem Platz. Und ich denke, wir haben unsere Pflichtaufgabe erfüllt. Und das ist das Wichtigste.
Marco Reus nach dem Sieg gegen den FC Oberneuland. Die weiteren Tore erzielten Blaschikowski und Perisic. Mehr Mühe gegen einen unterklassigen Gegner hatte die andere Borussia, und zwar die aus Mönchengladbach. In Aachen konnte der Bundesligist erst in den letzten 20 Minuten das Spiel für sich entscheiden. Eine schwere Hürde, die Gladbach aber verdient genommen hat, findet der Torwart der Gladbacher, Marc-André Ter Stegen.
Es war unglaublich anstrengend. Es war in der ersten Halbzeit extrem schwer. Die Temperaturen haben einen wirklich geschlaucht. Und ja, ich denke, dass wir am Ende ein bisschen mehr Puste hatten als die Aachener. Und dass wir verdient gewonnen haben.
Keine Probleme gab es für Bayer Leverkusen. In Jena setzten sich die Leverkusener mit 4:0 durch. Köln und Duisburg erreichten ebenfalls auswärts die nächste Runde. Köln gewann in Unterhaching 2:1 und Duisburg in Halle 1:0. In den letzten beiden Jahren ist der FC St. Pauli jeweils in der ersten Runde rausgekegelt worden und jeweils gegen einen Viertligisten. Diesmal gab es den Fünftligisten Offenburg und zwar als Gegner, und diesmal haben die Hamburger auch mit 3:0 gewinnen können. Deshalb war St. Pauli-Trainer Schubert auch zufrieden.
Wir haben uns vorgenommen, bei unserer Pokalhistorie das Spiel 90 Minuten zu kontrollieren, 0:0 zu spielen und dann auch souverän weiterzukommen. Ich glaube, das hat die Mannschaft dann auch gut umgesetzt. Wenn wir in der ersten Halbzeit vielleicht 1-2 Tore machen oder mehr machen, dann ist das vielleicht ein bisschen einfacher für uns.
Das war St. Pauli-Trainer Schubert nach dem Erreichen der nächsten Runde mit dem FC St. Pauli. Knapp vorbeigeschrammt an einer Überraschung ist ein anderer Verein aus Hamburg, und zwar Viktoria Hamburg. Bis kurz vor Schluss stand es gegen den SC Freiburg 1:1, bis der Siegtorschütze Freis die Breisgauer erlöste. Für einen Paukenschlag, ja für eine richtige oder vielleicht auch einfach nur typische Pokalsensation, hat der Berliner Athletikclub 07 gesorgt. Mit 4:0 fertigte der der Regionalligist gegen die desaströsen Hoffenheimer ab, weshalb Hoffenheims Trainer Markus Babbel auch enttäuscht und natürlich sauer war.
Ja, schlussendlich hat es immer welche Konsequenzen, weil wir jetzt so eine Leistung einfach nicht zeigen dürfen. Es sind viele Fans mit dabei, die Fans zu Hause sind enttäuscht. Die Leistung ist eine einzigste Katastrophe und jetzt gilt es eben auch zusammenhalten, zusammenstehen und wieder aufstehen und nächste Woche in Gladbach einfach eine viel, viel bessere Leistung zeigen.
Und aktuell gibt es noch ein Zwischenergebnis aus dem Abendspiel. Der VfL Bochum ist in Heidenheim zu Gast. Dort steht es zur Halbzeit 2:0.
Das Echo des Tages geht damit zu Ende. Einen schönen Abend wünscht Marcel Büsken.